Emily, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist es dir, dass die Theorie in die Praxis umgesetzt wird?
Ja, oh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, eine 7. Eine solide 7.
Ich würde mit einer 8,5 gehen.
Also eine 9.
Ja, aufgerundet, ja.
Okay.
Kann's losgehen?
Wir können starten.
Drahtseilakt.
Das Intro. Oh, Lisa. Das ist richtig bescheuert.
Welcher Podcast ist da an?
Cheers!
Hallihallo zur Kiel.
Hallo und herzlich willkommen bei Drahtseilakt, der Podcast.
Ja, MCMs. Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Ich muss sagen, es ist unglaublich warm in dieser Wohnung.
Oh ja.
Wir mussten ja auch gerade alle Fenster, alle Türen schließen. Mm. Und ich denke, die Hitze wird sich erstaunen innerhalb der nächsten 40 Minuten.
Ich glaube auch. Du, ich muss noch mal was sagen zur letzten Folge.
Mhm.
Ich glaube, wir müssen dann noch mal klarstellen, dass wir natürlich nicht alle Heteromänner über einen Kamm geschert haben.
Wir haben es natürlich absichtlich überspitzt dargestellt. Also das war eher ironisch,
ja.
Ein bisschen Satire so. Ja, also es war eigentlich ein Witz.
Ja.
Ich denke, man hat's aber auch verstanden.
Ja, ich glaube auch. Ich wollte es nur mal klarstellen.
Ja.
Und natürlich noch eine andere Breaking News. Unsere Sticker sind da. Wir haben uns einfach
wir
gedacht,
haben Sticker.
Hey, wir sind relevant für diese Gesellschaft. Wir brauchen Sticker. Also sind cool geworden,
ja.
Finde ich.
Und wir werden auch anfangen, die selber erstmal zu verteilen, weil wir haben nicht genügend, um die an euch zu verteilen. Auch wenn wir wissen, dass die Nachfrage immens gestiegen ist. Also das ist ein Wahnsinn. Ich glaube, was hatten wir? 2000 Anfragen? Wir können es gar nicht retten.
Naja, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen ab 2000.
Naja, klar.
Ja, und auf dem CSD Neustrelitz wollten wir ein paar verteilen.
Ja, also falls ihr da seid, beziehungsweise hier nochmal der Aufruf. Bitte, bitte,
kommt
mit. Wir können auch eine Fahrgemeinschaft bilden. Wir holen uns ein Brandenburg-Ticket, auf geht's nach Neustrelitz. Das wird ein Abriss und eine Festivität, die man nicht vergessen wird.
Ja. Gut, und ansonsten, wie geht's dir? Außer, dass es hier wirklich heiß ist in der Wohnung.
Ansonsten geht's mir natürlich hervorragend.
Hervorragend?
Weil ich sag mal so, morgen geht's endlich ab. Wir haben eine Verlosungstour. Und der Einkauf, der ist schon getätigt.
Ja, von unserem Pappenheimern Christian.
Pappenheimer, Mehrzahl. Christian ist
ja,
mehrmals.
Ja, ist eine Einzelperson.
Und wir haben ja wirklich bombastisches Wetter, muss man sagen. Ich glaube, wir haben, was ist die niedrigste Temperatur, die wir erreichen werden?
29
28 Grad.
Grad? Ja.
Ja, geil.
Sommer.
Einfach geil.
Knaller.
Sommer,
gut,
Sonne,
Sonnenschein. Oder Alkohol. Gut, dann kommen wir zur ersten Kategorie.
Aus dem Nähkästchen.
Ja, ich würde sagen, Lisa, du fängst mal wieder an. Ich weiß, das sage ich ganz oft, aber es gefällt mir auch.
Ja, also ich war diese Woche beruflich in München, in Bayern. Und auf der Fahrt habe ich auch ganz klar ein paar Podcast-Kollegen gehört. Ne? Und da ist mir was aufgefallen. Und ich glaube, da geht es nicht nur mir so. Das waren zwei in dem Podcast und einer war ein bisschen am Kränkeln.
Ja.
Und da habe ich gemerkt, krass, das hat mich so unter Stress gesetzt, dass ich die ganze Zeit räuspern musste. Also so, weil ich gemerkt habe, dass derjenige, der gerade im Podcast spricht, einen Frosch im Hals hat oder müsste sich einmal räuspern, damit alles frei wird. Und ich konnte das nicht zu Ende hören, weil mich das so gestört hat. Kennst du das nicht, wenn Leute auch so Schnupfen haben oder so? Oder ja, man hört schon, die müssten jetzt einfach mal richtig husten, damit sie mal... Ne?
Ja, ich finde einmal das und weißt du, was noch viel, viel schlimmer ist, wenn Menschen erkältet sind? Ich weiß, sie können nichts dafür, aber man kann verdammt nochmal seine Nase putzen.
Ja.
Also das ist vor allem, kennst du das in Vorlesungen?
Mhm.
In dem Hörsaal 200 Leute, entweder einer hustet durchgehend, das gibt es eigentlich auch immer, egal welche Jahreszeit draußen ist, und am besten neben dir sitzt jemand, der immer die ganze
der
Zeit...
der zieht die Nase hoch.
Ich muss auch sagen, ich habe da auch einfach schon... gefragt, brauchst du ein Taschentuch? Er sagte nein. Ja. Da habe ich mir einfach eins hingehalten. Aus Prinzip. Ich habe gedacht, du schnappst dir jetzt
ja,
auf der
also
Stelle
das
diese
war
Nase.
Eine Sache, die ist mir aufgefallen, dass ich da echt Probleme habe, Leute, die, also auch in Live-Persona, die dann irgendwie ein bisschen erkältet sind und ja, ich sag mal so, da liegt was auf den Stimmbändern. Und man ist echt, also ich kann das nicht. Und ich habe gemerkt, wie ich in der Bahn saß und musste mich miträuspern, weil ich dachte, der muss doch sich gleich räuspern, damit das mal da, damit die Kanäle und frei sind.
Du hast gedacht, du kannst es für ihn übernehmen.
Ja, aber hat nicht geklappt. So, und dann noch eine Sache. Ich war ja erst beruflich in München und danach war ich bei einer ganz lieben, bekannten Pappenheimerin. Und da hatten wir österreichisches Radio.
Ja.
Und es war der absolute Knaller, weil ich habe mich nicht mehr einbekommen.
Es war der Wahnsinn.
Weil die Österreicher, die reden natürlich ganz viel, gell? Und dann wollte der einen Song anteasern und hat dann wirklich irgendwie so 2 Minuten gelabert. Und ich habe mich nicht mehr einbekommen, weil das ist dann so, jetzt live on air, der Remix von Hanging Tree. Und aus welchem Film war der noch glatt? Ich muss mal kurz gucken. Und dann hat er gegoogelt und ich saß schon vor dem Radio und habe gesagt, Tribute von Panem ist Hanging Tree. Und er so, was war das nochmal für ein Film? Und dann habe ich gesagt, Tribute von Panem. Also habe ihm zugesprochen. Also ich merke gerade, ich will immer kommunizieren mit Leuten, zu denen ich gar keinen Draht finde.
Ja.
Naja, jedenfalls habe ich gesagt Tribute und dann hat er das so gefunden, gerade über Google und dann Attribute vom Panel. Ja, und dann hat er nochmal gesagt Live und der Remix.
Also jetzt übertreibst du auch vielleicht ein bisschen.
Nee. Hörst du an? Ja, aber ich lieb's. Aber ich glaube, ich könnte da nicht die ganze Zeit leben.
Ich könnte da, glaube ich, gar nicht leben.
Die Natur ist schon der Hammer.
Ja, es ist wahnsinnig schön. Ich bin aber einfach eine. Ja, ich bin hier Berlin, Brandenburg, das ist mein Raum.
Brandenburger Mautz.
Ich bin hier eine Pflanze, ich bin hier verpflanzt worden und woanders umsetzen, das läuft nicht. Da musst du einen Steckling nehmen von mir, dann vielleicht, aber ja.
Okay, und was ist dein aus dem Nähkästchen?
Ja, also du wirst es jetzt nicht mögen, aber ich muss mich nochmal kurz aufregen. Und zwar bin ich die Woche ja sehr viel Auto gefahren. Teilweise 10 Stunden an einem Tag.
Ja.
Und da ist mir aufgefallen, dass die Fahrradfahrer in Berlin, die sind die reinste Katastrophe. Ich weiß nicht, welche Frechheit sie sich herausnehmen, zu glauben, sie hätten eine allgemeine eingebaute Vorfahrt.
Ja.
Also erstmal glauben sie ja, man kann über einen Zebrastreifen mit dem Fahrrad fahren, der Autofahrer müsste anhalten. Nein, es ist ein Fußgängerübergang. Fußgänger. Sagt schon der Name. Und wenn ich mit meinem Fahrrad darüber möchte, dann habe ich gefälligst abzusteigen und nicht zu denken, der Autofahrer wird ihn anhalten. So, nächster Punkt, finde ich auch eine Frechheit.
Gott, wie viele Punkte hast du denn?
Rechts vor links. Das weiß doch eigentlich jeder.
Ja, aber nicht für Fahrradfahrer.
Doch, ja, die denken, es gibt's nicht. Und jetzt ist mir aufgefallen, gerade
nee,
im Raum Spandau, auch wenn Spandau nicht Berlin ist, aber gerade die Fahrradfahrer dort, die haben, glaube ich, eine völlige Meise. Mir ist das aufgefallen, die haben ein neues Verhalten sich angewöhnt. Die halten einfach den Arm jetzt raus und wollen symbolisieren, halt, stopp, ich fahre zuerst. Aha, was ist mit denen? Rechts vor links.
Ja, Emmy, ich kann mich da nicht aufregen, ganz ehrlich.
Ich finde, das ist eine Frechheit. Und für den Fall, dass ich eventuell aus Versehen mal jemanden mitnehmen sollte, ist man als Autofahrer ja immer schuld. Prinzipiell hast du die Schuld, weil der Fahrradfahrer ist ja der schwächere Verkehrsteilnehmer.
Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr merkt, wie Emmy sich immer aufregt. Und ich sitze immer nur da und gucke sie einfach an. Vor allem, wie dieser Pegel ausgeschlagen ist. Ich sehe das ja hier auf dem Aufnahmegerät, als du angefangen hast. Entschuldigung, ich muss mich einmal kurz aufregen.
Ja, man muss natürlich sagen, ich rege mich unheimlich gerne auf. Und es ist auch eigentlich nicht ernst gemeint, sondern ich rege mich einfach gern übertrieben auf.
Könnt ihr gerne in die Folge reinhören zwischen Liebe und Wahnsinn.
Ich glaube aber, das ist auch eine ganz positive Sache, weil dadurch...
Das hast du da ja auch schon erklärt.
Habe ich das erklärt?
Ja.
Okay, na dann wollen wir hier nicht weiter fortfahren.
Hört da rein, falls ihr es wissen wollt, oder schreibt uns.
Okay.
Wir wissen aber nicht, ob wir so schnell reagieren können bei so vielen Nachrichten, die immer reinkommen.
Ich beruhige mich jetzt wieder.
Gut, dann kommen wir jetzt zu...
Schatz doch mal.
Ja, ich habe eine Online-Umfrage aus dem Mai 2019 herausgesucht. Dabei wurden 680 Personen befragt, die zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung lebten oder immer noch leben. Ich hoffe, sie leben noch in einer Beziehung.
Ich hoffe, sie leben noch allgemein.
Das Thema war kommunikativer Austausch in einer Beziehung und die wurden gefragt, ob sie... finden, dass sie sich genügend mit ihrem Partner austauschen.
War das, waren das nur heterosexuelle Pärchen?
Das stand nicht in der Studie drin.
Ja, dann ist die Studie leider nicht repräsentativ, muss ich wirklich so sagen, an dieser
Stelle. Ist sie auch allgemein nicht, weil 680 Leute sind ziemlich wenig. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir die jetzt und du sollst mir jetzt sagen, es gibt dann jeweils zwei Zahlen, immer Männer und Frauen. Und zuerst sollst du sagen, welche oder wie viel Prozent haben für Ja, wir reden, nicht zu viel und nicht zu wenig in einer Beziehung. Also sind sie zufrieden mit dem Austausch?
Das sind auf jeden Fall die Männer. Weil die Männer sagen, ja, läuft doch alles. Und die Frau sagt, nee, aber das, was gestern da vorgefallen ist, mach mal die Augen auf.
Meinst du das?
Oh, wenn du das jetzt schon so sagst, dann...
Ja, aber ich hätte jetzt gern zwei Zahlen.
Okay, also, ich würde sagen, die Frauen sind so bei 42%. Mhm.
Und die Männer?
Und die Männer sind bei 50%.
Ja, nein. Also, 67% der Frauen sind zufrieden damit und sagen, sie reden weder zu viel noch zu wenig. Und 66% der Männer sind der gleichen Auffassung. Also, ja, also lediglich 1% Unterschied, ja. Und dann gab es noch eine Anschlussfrage. Und zwar wurde da beantwortet, oder ja, sie haben angeklickt, es war eine Online-Umfrage, wie gesagt. Wir reden manchmal sogar zu viel und reden dadurch Dinge tot. Wie viel Prozent der Frauen haben dafür gestimmt und wie viel Prozent der Männer haben dafür gestimmt?
Oh, interessant. Mhm. Ich würde jetzt erstmal behaupten, dass bei Frauen das nicht so ist, dass die sagen, wir reden
Dinge tot. Als Frau kann man nichts tot reden. Da kann man auch zum 25. Mal über das gleiche Thema reden.
Ich glaube, wenn Leute von außen uns mal sehen würden, wie viel wir reden und Sachen aus, also reflektieren und analysieren, die würden sagen, sag mal, hackt das bei denen?
Wie lange wir darüber auch reden können, so locker easy peasy 3 Stunden, ne?
Ja, sitzen wir hier bis 5 Uhr morgens auf dem Balkon.
Ein Gesprächsthema gehabt.
Ich würde sagen, die Frauen sagen... Das ist jetzt, ja, wir zerkauen alles, ne?
Genau.
Ja. Dann würde ich sagen, bei den Frauen 36% und bei den Männern 55%? Viel weniger.
Mhm. Also 11% der Frauen sind der Meinung, dass sie manchmal Dinge totreden, dafür aber 18% der Männer. Also da sind schon deutlich
noch
mehr Prozent. Ja,
noch.
Die meisten scheinen sehr, sehr zufrieden zu sein mit ihrer Kommunikation innerhalb der Beziehung.
Ja, und während wir auf dem Floß chillen, haben wir gedacht, beballern wir euch mit einem tollen Thema.
Na,
und
ganz
zwar
klar.
Die Balance zwischen Kommunikation und Handlung, also zwischen Theorie und Praxis nennen wir das so ein bisschen. Also da stehen zwei Sachen gegenüber, mehr reden oder mehr machen.
Ja.
Und damit gebe ich ab an Emmy.
Ja,
du
das ist ja jetzt gemein. Ich bin jetzt hier kalt erwischt worden.
Nein, ich kann ja mal ein bisschen einleiten. Also, was würdest du denn sagen, welche Typen sind wir? Also, wer von uns ist eher der Theoretiker? Sind wir beide die TheoretikerInnen? Also, ich soll ja gendern. Wer ist eher der Macher, Macherinnen? Ist egal.
Wer ist die Macherin von uns beiden?
Oder wir verallgemeinern das. Wer ist der Machende? Und wer ist der Theoretischende?
Ich weiß gar nicht, was ist bei der Theorie Ausübende.
Oh Gott.
Wow, nein. Ich würde sagen, es reicht einfach. Wir legen jetzt fest, wir sagen Theoretiker und Macher.
Okay.
Ich finde, dass man da nicht gendern muss. Also wir jetzt in diesem Podcast für uns nicht.
Ja.
Wen das stört, der möge abschalten.
Ciao, support is come on.
Bis nächste Woche. Da gendern wir wieder.
Okay.
Okay, also ich würde eindeutig sagen, ich bin eher so der theoretische Mensch.
Ja.
Eindeutig. Ich spiele Szenarien sehr, sehr oft in meinem Kopf durch und handle meist nach meinen Überlegungen. Ich weiß, ich rede oft schneller, als ich denke. Aber andersrum habe ich auch ganz oft, dass ich irgendwie am Tisch sitze und dann überlege ich, was ich jetzt in der nächsten Minute sagen könnte. Und manchmal sind die Gedanken so real für mich, dass ich sogar nachfrage, Lisa, habe ich das schon gefragt heute? Und du so, nee. Und ich so, oh, dann habe ich mir das wohl nur gedacht.
Ja, du bist halt auch sehr kontrolliert und bedacht. Und ich glaube, das spiegelt sich dann auch in dem wieder, wie du dann schlussendlich handelst und wann du handelst und wie du handelst.
Ja.
Ich bin zum Beispiel eher der Machertyp. Also ich denke auch Szenarien durch, ich reflektiere mich auch und also meist dann eher danach. Nee, aber ich bin halt so, man lebt nur einmal, ich mache das jetzt, ich probiere das und wenn das jetzt ein Flop war, dann ist es so. Aber dann komme ich halt mal weiter und stehe nicht auf der Stelle und sage, mache ich das jetzt? Ja, nein. Wie sind die nächsten Steps? Das kann aber natürlich auch manchmal fatal sein, dass ich einfach Schnellschüsse mache. Die von Kleinigkeiten bis irgendwelche, also die von Kleinigkeiten irgendwie ein blöder Fehlkauf, sag ich mal so, bis hin zu größeren Entscheidungen, wo ich manchmal dachte, okay, was mache ich jetzt hier? Aber ja, dazu kommen wir ja nochmal ein bisschen später. Also der Konsens, du bist Theoretiker, ich Macher.
Ja.
Wolltest du noch was zu mir sagen?
Nö, ich wollte eigentlich sagen, dass ich allgemein bin ich ja schon ein relativ verkopfter Mensch. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Theorie gibt bei mir auch sehr großen Ausschlag auf die Praxis. Also zum Beispiel manchmal das Gefühl, habe ich dir ja auch schon erzählt, mit dem Schlafen. Für mich gibt es ja diese magische Zahl 7. 7 Stunden möchte ich gern schlafen und dann habe ich das Gefühl, ich bin ausgeschlafen. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, ich kann mir einreden, dass ich nach 6 Stunden einfach müde bin, obwohl ich es ja gar nicht eigentlich weiß. Ja, und meinst du denn, wir ergänzen uns dadurch ganz gut, dass wir einen theoretischen und einen Macherpart haben?
Ja, wir hatten das ja schon mal so ein bisschen mit der Emotionalität und Rationalität.
Ja,
und
das spielt ja ein bisschen damit einher.
Das spielt da ein bisschen mit rein und da kamen wir ja auch schon auf den Entschluss, dass das sich schon sehr gut ergänzt. Man muss da, glaube ich, dennoch die Waage finden, also trotzdem braucht man halt einen Austausch. Also nur weil wir beides solche Typen sind und das könnte sich eigentlich in der Theorie gut ergänzen, heißt es nicht, dass es in der Praxis klappt. Also manchmal finde ich auch, ist das total situativ, dass es Momente gibt, wo ich dann froh bin, dass du gerade der Macher bist. Also wo du sagst, Lisa, komm, jetzt zieh das durch und mach das so. Und ich manchmal denke, krass, also gerade bist du dann eher der Macher und ich bin viel zu viel in der Theorie und denke etliche Sachen durch und da bist du halt manchmal der. Und dann gibt's aber wieder andere Momente, wo das wieder switcht. Also ich finde, klar, vom Grundtenor bin ich halt der Macher und du Theoretiker, aber es ist halt wirklich situativ, finde ich.
Absolut, ich finde zum Beispiel gerade bei Unternehmungen, da bist du eindeutig die treibende Kraft.
Ja.
Also du suchst Ziele raus, du suchst Urlaube raus, du suchst Unternehmungen raus, alles. Du suchst alles raus. Und ich verliere mich oft in meinen Vorhaben. Also ich denke, ja, ich könnte das machen und das und das und das. Und da habe ich so viel Überlegungen und Entscheidungen zu treffen, dass ich im Endeffekt dann gefühlt manchmal gar nichts mache.
Ja.
Weil ich gar nicht weiß, was ich zuerst machen soll.
Ich merke, also da kommen wir auch später noch mal ein bisschen zu, aber das merke ich halt bei dir, wenn ich zum Beispiel irgendwie ein Sonderangebot finde für 3 Tage irgendwo hin und das passt auch geltlich von meiner Seite aus und ich dann sage, ey, das sieht doch mega cool aus, wollen wir da nicht hin und da finden wir doch ein Wochenende, merke ich halt, wie das bei dir erstmal rattert, dann ist erstmal so, ja, vielleicht, also mit der Zeit, wann sollen wir denn das machen und dann das Geld und da wünschte ich mir manchmal, dass du da ein bisschen freier bist und dann ist es auch gelöster und man kann schneller.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich kann spontan.
Weil also schlussendlich bereust du es dann auch manchmal.
Ja, manchmal schon. Ich muss sagen, ich bin ja eigentlich relativ spontan. Aber meine Spontanität
muss geplant sein.
Nein, muss nicht geplant sein, aber die bezieht sich eher auf die nächste Woche oder die nächsten 2 Wochen. Aber sobald Spontanität gefragt ist, die dann doch irgendwie geplant stattfinden soll, wie ein Urlaub in 3-4 Monaten, weiß ich nicht. Da habe ich irgendwie Angst. Ich lege jetzt ein Datum fest und einen Termin und in der Zeit kommt noch irgendwas Wichtiges, was dann darauf fällt und dann bin ich wieder in einer Pattsituation und weiß nicht, was ich machen soll.
Ja.
Ja, ich habe manchmal Angst, mich festzulegen.
Mhm. Wie war das denn für uns beide mit dem Zusammenzug? Also ich habe ja in Berlin hier schon gelebt, in der Wohnung, in der wir jetzt auch gerade den Podcast hier aufnehmen. Eine 2-Zimmer-Wohnung in Berlin und dann kamen wir auf den Trichter, dass du hier hinziehen könntest. Also wir haben es nie genannt, dass du hierher ziehst, sondern wir ziehen quasi zusammen. Aber eigentlich bist du de facto zu mir gezogen. Aber wie sind wir das angegangen? Weil das hat später
also
auch mal.
Also da waren wir schon sehr hardcore theoretisch unterwegs. Ich glaube, wir haben ja schon so nach 8-9 Monaten Beziehung darüber gesprochen, wie es dann wäre, meine gemeinsame Zukunft und eine gemeinsame Wohnung zu haben. Und ich glaube, da haben wir schon das meiste festgesteckt. Also da war da viel schon sowas wie Wohnungsgröße, so ein bisschen Aufteilung der Zimmer, vor allem der Bezirk in Berlin.
Mhm.
Und ja, wie das Haus aussehen soll, das war ja da schon, da fing es ja schon an. Und dann glaube ich...
Das Haus?
Na, du möchtest gerne einen Altbau,
Ach so. Ja, also wir haben ja wirklich schon ein Jahr vorher dann viel geredet und fast jedes Mal, wenn wir, also wir haben uns ja damals so zweimal die Woche gesehen, gab es Zeiten, wo wir wirklich jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, darüber geredet haben. Und schlussendlich, also wenn die Leute sich fragen, worüber haben wir denn geredet, weil irgendwann ist ja Schluss, aber wir haben wirklich bis ins Kleinste so darüber geredet, wo siehst du dich im Haushalt, also wo sind da deine Stärken und Schwächen, wo glaubst du, könnten wir aneinander geraten, was sind deine Ängste, wenn wir jetzt zusammen wohnen, wo sehen wir auch Chancen, dass wir, also wir haben wirklich so eine theoretische Analyse gemacht von dem Zusammenzug, der noch gar nicht stattgefunden hat.
Eigentlich haben wir schon darüber gesprochen, aber, als würden wir zusammen wohnen, ja, und welche Szenarien dann da auftauchen könnten.
Aber ich muss
sagen,
schlussendlich, also nachdem wir ja dann wirklich zusammen gezogen sind, sorry, ich kam gerade nicht darauf, haben ja viele gesagt, na, ihr beiden, kracht es jetzt schon langsam, so nach 2-3 Monaten mhm, kamen so die ersten Fragen in Richtung Streit und sowas. Und da haben wir immer gesagt, also es lief viel besser als gedacht. Und da muss ich sagen, hat uns das unheimlich viel genommen, dass wir so viel darüber vorher geredet haben. Und natürlich war das irgendwann, dann haben wir nochmal das Thema hochgeholt und nochmal. Aber ich finde, das hat uns wahnsinnig viel geholfen, dass wir uns, als wir dann zusammen waren, total auf uns emotional einstellen konnten, weil ich finde, dieses Theoretische kannst du nicht auf das Emotionale beziehen. Also das Theoretische kannst du so durchgehen, okay, wo denkst du, könnte man aneinander geraten? Aber ich fand, wir hatten dann Zeit, also so ging es mir, als du dann hier hingekommen bist, hatte ich dann Zeit, mich eher um das Emotionale zu kümmern und da eine Richtung zu finden, weil ich wusste, das andere hat sich eigentlich schon geklärt, weil wir das schon ein Jahr vorher...
Ja, das stimmt schon. Das Emotionale war dann im Vordergrund. Man
und das
konnte
hatte
sich
dann
darauf fokussieren. Mhm. Und eigentlich die ganze Handhabe von allem, das war ja von vornherein klar. Also ich glaube, schon ein Jahr im Voraus war klar, wer was im Haushalt macht, welche Schwierigkeiten
das
auf einen zukommen
ein bisschen crazy,
könnten.
Ne? Bisschen balabala.
Und wann jeder seine Freiräume braucht. Und eigentlich haben wir auch schon besprochen, wann jeder seine Freiräume nehmen kann und wann er die auch kriegt.
Ja. Und ja, ich fand
aber
halt,
aber es war mega, weil dadurch gab es nie die Frage oder auch, da gab es gar keine Ärgernisse, du hast das nicht gemacht, was ist jetzt, das gab es dadurch alles nicht.
Und ich will mir nicht ausmalen, wie das gewesen wäre, wenn ich den Raum und die Zeit nicht gehabt hätte, mich auf das Emotionale zu fokussieren, sondern dann kommt noch, warum hast du den Boden nicht gemacht oder wer ist jetzt für den Einkauf zuständig? Also wenn wir das erst im Zusammenleben zusammen ausmodeln hätten müssen. Oh Gott, was war das für ein Satz? Dann glaube ich, wäre vieles auch noch mal echt nach hinten losgegangen. Also dann wäre das auch nicht auf so einer Ebene, wie wir davor immer in der Bar schön saßen und ein bisschen diskutiert haben, sondern ich glaube, dann wäre viel in Streit auch ausgeartet.
Da wären ja aber mal die Türen geflogen. Ja, man muss aber auch sagen, das ist ja unser Ding gewesen. Und andere Menschen ziehen zusammen und die besprechen sowas nicht und das klappt dann trotzdem.
Ja, ja.
Ich meine, es ist ja auch nicht so, als hätten wir uns bei den Gesprächen, die wir gehabt haben, bei der Theorie nicht auch mal so ein bisschen angezickt oder da gäbe es, also da hat es auch Diskussionen gegeben.
Ja.
Die haben wir einfach davor verlagert, damit nicht alles auf einmal kommt.
Ja.
Ja, aber würdest du es nochmal so machen?
Mit dir ja.
Mit einer anderen Person? Kommt darauf an, weil wir waren ja auch schon sehr, sehr reflektiert. Wir haben ja quasi auch vorher schon gesagt, okay, also ich bin ich und ich bringe so ein Päckchen mit und du musst das Päckchen so und so annehmen. Und falls du dich so verhältst, also...
Also mir hat es halt wahnsinnig viel geholfen, weil... Und also damit einhergehend würde ich auch sagen, ich würde das, glaube ich, sogar dann nochmal machen, auch mit einer anderen Person, weil ich halt eine kleine Drama-Queen bin und ich wusste, dass Kommunikation unser Ding ist und unsere Stärke auch, dass mir das wahnsinnig geholfen hat, dass solche Schnellschüsse nicht passieren können, weil das mir vorher genommen worden ist und gewisse Ängste und sowas.
Ja.
Du würdest es nicht nochmal so machen?
Mhm. Ich weiß nicht. Also vielleicht zur Hälfte so, denke ich.
Warum?
Ich weiß nicht. Also es hat natürlich super viele Vorteile gehabt, aufgrund dessen, dass wir so reflektiert waren und alles schon vorher gut gepasst hat. Wir müssen aber auch sagen, dass wir auch sehr, sehr viel Glück hatten, dass wir so schnell Übereinstimmungen gefunden haben und alles irgendwie gepasst hat. Und wenn ich jetzt ein anderes Gegenstück hätte, dann würde es vielleicht anders aussehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, man kann nicht jede Beziehung gleich handhaben. Nee. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich es nochmal so machen würde. Es hat mit dir einfach ganz gut gepasst. Es kann ja aber auch sein, dass jemand gar nicht so der Theoretiker ist. Ich glaube, andere hätte es unheimlich gestört, hätte man ein Jahr im Voraus jedes Detail geplant und besprochen und auch zersprochen und zerdacht.
Ja, wobei ich schon Leuten den Tipp geben würde. Mhm. Also, dass man schon mal davor
redet viel, sich reflektiert zusammen, euch
zusammensetzt und halt, so banal das aber auch klingt, aber mal reflektiert und auch den anderen fragt, sag mal, wie möchtest du eigentlich leben? Weil ich glaube, manchmal dann solche Schnellschüsse, natürlich, die können super gut funktionieren, also Paare, die irgendwie nach 2-3 Monaten sofort zusammenziehen und das funktioniert wunderbar, aber ich glaube, dass es einfach helfen kann, weil mir wurde dann auch viel bewusster, wie du dein Leben gestalten willst und wie du deinen Alltag haben möchtest und wie du den auch mit deiner Partnerin, also mit mir, haben möchtest. und das wurde mir dann viel, viel bewusster und ich glaube, hätte ich das eher in der Praxis dann erlebt, wäre das manchmal mir zu ad hoc und damit hätte ich gar nicht umgehen können. Aber so habe ich gleich deine Sichtweise, also quasi deine Theorie von deiner Praxis gehört und konnte damit viel besser umgehen, als wenn ich nur deine Praxis habe. Gut, wir hatten gerade so das Thema Streit. Die Frage aller Fragen, die ich dir gerne stellen würde, haben wir Streit oder ist es eher Diskussion und Zickerei?
Haben wir Streit? Das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt so aus dem Stegreif sagen, eigentlich streiten wir nicht. Das liegt aber daran, dass ich eine andere Vorstellung von Streit habe als andere Menschen vielleicht. Mhm. Also für mich ist Streit schon eine Situation, in der man einen Konflikt hat und im Regelfall wird man auch sehr, sehr laut. Man wird auch vielleicht ein bisschen fies zu dem Gegenüber und für mich hat Streit auch immer so einen Beigeschmack von, man spricht sich nicht aus, sondern man geht in diesem Streit erstmal auseinander und dann hat man eigentlich erst so einen richtigen Streit. Weil wenn man sich ganz normal am Tisch unterhält und man spricht auf einer Augenhöhe miteinander, auch wenn man ein bisschen lauter wird vielleicht, aber an sich, man spricht normal, dann ist es für mich eine Diskussion und eigentlich hatten wir so eine Situation noch nicht, in der wir ohne Einigung auseinandergegangen sind. Ja. Und haben wir uns schon mal so richtig angeschrien? Nee.
Nee. Also ich würde auch sagen, das sind halt Zickereien und Diskussionen. Und vor allem, wenn da jetzt irgendwie Alkohol im Spiel ist, dann ist es halt vor allem Drama meinerseits. Da sage ich ganz klar Chapeau an mich selbst. Nee, Chapeau ist ja eher ein Kompliment. Ja, also bei Streitkultur. Ich finde, da ist Kommunikation das A und O.
Findest du, da sollte man eher theoretisch sein oder eher praktisch?
Was verstehst du denn darunter? Weil ich würde jetzt nicht mit dir in der Theorie besprechen, also wenn du jetzt da nicht den, wenn ich den Abwasch nicht mache, wie verhältst du dich?
Mhm. Nee. Ich glaube, da kann einem das Theoretische mit einem selber relativ viel helfen. Also wenn eine Situation war und man ist sich nicht einig geworden und dann hatte auch dann eventuell Streit oder eine Diskussion und dann hat man mal so kurz ein paar Stunden oder ein paar Minuten, ein paar, ja, weiß ich auch nicht, Tage für sich, dann zu überlegen, wie könnte ich an das Gespräch herangehen? Was könnte ich sagen?
Ja, was
wie könnte der Verlauf des Gespräches sein und welche Folgen? Also ich glaube, das entschleunigt einiges, wenn man bewusst daran geht und eventuell schon 1, 2, 3 theoretische Überlegungen getätigt hat.
Ja, was mir halt eher geholfen hat, war nicht vor dem Streit eine Theorie zu haben, sondern der Streit ist passiert.
Natürlich,
aber ich meine, Nachhinein. Und dann sitzen wir aber irgendwie auf dem Balkon und haben uns reflektiert und gehen nochmal diesen Streit durch. Und wie hast du dich gefühlt? Wie habe ich mich gefühlt? Wie haben wir zueinander gefunden? Was könnten wir nächstes Mal auch besser machen? Also damit so eine Situation vielleicht nicht nochmal entsteht, weil es war jetzt vielleicht nicht so geil. Und ich finde, das ist dann eine Theorie, die dann zu einer neuen Praxis führt.
Also, das finde ich sehr, sehr gut. Das ist wirklich, das ist mega, ja.
Und also das hat mir immer sehr geholfen, muss ich sagen. So Zickereien, die passieren einfach. Aber dass wir wirklich da immer zueinander gefunden haben und dann, weiß ich nicht, sind da auch ein paar Tage vergangen und dann hatten wir unseren Balkonabend und da fiel es mir nicht leicht, manchmal dann irgendwie den Konflikt nochmal auf den Tisch zu holen. Aber mir war es einfach wichtig, wie du darüber auch denkst. Also es gab auch manchmal Konflikte, die habe ich irgendwie hochgeholt und du hast gesagt, boah, krass, daran denkst du noch? Das war jetzt überhaupt nicht in meinem Fokus, aber so konnte ich erstmal wahrnehmen, dass das für dich jetzt gar nicht so der Akt war. Wobei dann gab es andere Dinge, wo du gesagt hast, boah, das hat mich irgendwie schon verletzt und können wir da irgendwie einen anderen Weg finden und so. Aber dieses Reflektieren über einen Streit finde ich wahnsinnig wichtig. Das sollte aber kein Ausmaß nehmen, dass man über jede Zickerei sich hinsetzen muss und darüber reden muss.
Ja, ich denke, es gibt auch Situationen, die muss man nicht tot sprechen oder tot reden. Das ist, ja, also wenn nicht, weiß ich nicht, man läuft irgendwo lang gemeinsam und irgendein komisches Wort fällt und die andere Person ist kurz zickig für eine halbe Stunde vielleicht. Ich muss dann nicht 5 Stunden darüber danach ein Gespräch führen, warum es dazu kam, welches Wort jetzt nun falsch war.
Ja.
Das ist, denke ich, Quatsch. Aber du hast schon vollkommen recht. Die Theorie dann, ja, das ist, danach, glaube ich, eher, also Kommunikation ist, glaube ich, in Streitigkeiten wichtiger als irgendwas, also als zu handeln erstmal.
Und ich glaube auch, also, weil es kommen ja auch viele Pappenheimer und Pappenheimerinnen, die irgendwie sagen, boah, bei euch sieht das alles irgendwie immer so leicht aus und so locker flockig und es funktioniert so gut. Aber da muss ich halt irgendwie sagen,
nee.
Ja, aber es ist halt verdammt viel Arbeit. Also Kommunikation ist halt auch anstrengend. Manchmal will ich darüber nicht nochmal reden, aber es, schlussendlich tut es dann doch gut. Aber es ist halt wirklich ein Akt und Arbeit. Aber Beziehung hat niemand gesagt, dass es einfach und easy wird. Und da hatten wir doch mal hier von der Nachbarin die Freundin hier sitzen mit dem Kind, ne?
Mhm.
Die Kinder, die so einfach wirken und so einfach erzogen wirken, sind eigentlich die, die mit am schwierigsten zu Hause erzogen worden sind. Habe ich das jetzt blöd erklärt? Also, dass es einfach zu Hause viel Arbeit ist, aber es sieht nach außen hin aus wie, oh, das ist ja so ein leichtes Kind.
Mhm. Und ja, also kurz gefasst, was nach außen hin leicht aussieht, ist im Verborgenen immer sehr, sehr viel Arbeit und sehr anstrengend. Ja.
Naja, sehr an, ja,
doch.
Teilweise anstrengend, ja.
Es ist schon anstrengend, also gerade wenn du es auf ein Kind beziehst. Also ein Kind zu erziehen ist schon anstrengend.
Nee, ich habe es jetzt auf unsere Beziehung bezogen. Ja, ansonsten, was
findest du denn, wir machen das gut, wenn wir Streitigkeiten haben, Diskussionen, Auseinandersetzungen? Findest du, wir machen das gut mit der Kommunikation?
Schon.
Schon?
Es ist halt manchmal, wünschte ich mir, dass da dann doch mal Zeit da ist, über Sachen dann nochmal zu reden, weil manchmal gibt's halt nicht die Zeit oder der Ort passt auch gerade nicht. Also bei meinen Eltern werde ich jetzt nicht mit dir anfangen, da 2 Stunden wie hier auf dem Balkon zu sitzen und zu reden. Aber es gab jetzt in letzter Zeit auch nicht wirklich riesige Konfliktpunkte, muss ich sagen.
Und
wie siehst du das? Jetzt fragst du mich hier die ganze Zeit aus.
Ja, ich finde schon, dass wir das mit der Kommunikation ganz gut hinbekommen, würde ich schon
das
sagen.
Das klingt jetzt aber gerade so, ja, ganz gut, ne? Solide, kriegen wir ganz gut hin.
Ja, na, ich habe, also es ist halt auch immer die Sache, wenn man jetzt Konflikte hat und man spricht darüber, sind es Konflikte, die man in Zukunft alleine mit Kommunikation vorbeugen kann? Oder sind es, leider Gottes, vielleicht einfach Verhaltensweisen und es bringt leider nichts, zum 20. Mal was zu sagen, was die Person aber an sich niemals ändern könnte.
Nee, aber es geht nicht um Ändern, aber es geht um Verständnis und Akzeptanz.
Ja, aber muss ich
denn? Ich will ja nicht mit dir darüber reden, dass du dich dann komplett veränderst oder dass du die Sache dann bitte nicht mehr machst. Ich weiß, dass du dann so bist, wie du bist in der Situation, aber ich möchte dir einfach sagen, wie es mir dabei geht.
Mhm.
Und
ja, das stimmt ja,
wenn du mich da verletzt hast, dann werde ich dir das auch nochmal in 30 Jahren sagen, obwohl du es dir nicht abgewöhnen wirst.
Also würdest du hart bleiben. Da würdest du sagen, nee, auch beim 50. Mal, wenn sie sich so verhält, muss ich ihr sagen, das verletzt
mich. Nein, du hast den falschen Blick. Wenn es mir dabei nicht gut geht. Abende, wo mir das Bums ist, was du da machst und dann tangiert mich das nicht. Aber du hast dich genauso verhalten wie 2 Wochen später, wo ich sage, nee, also heute hattest du da einen Knacks weg oder was war da los?
Aber das meinte ich doch gerade.
Ja, aber du hast es ja gerade so dargestellt, als würde ich jedes Mal dann...
Nee, aber du würdest Dinge, die dich verletzen, würdest du immer wieder ansprechen. Ja. Da würdest du immer wieder die Kommunikation bevorzugen, auch wenn du weißt, dass sich daran vielleicht nicht viel ändern wird.
Ja, weil das Problem ist, wenn sich das anstaut und ich sage, ach, weißt du was, letztes Mal habe ich es auch nicht angesprochen. Ah, und dieses Mal hat es mich schon ganz schön verletzt, aber nee, dann lasse ich nochmal und dann lasse ich nochmal. Und irgendwann knallt die Bombe und dann steht man plötzlich voreinander und sagt, ja, weißt du was, schon die letzten Male hat mich das tierisch aufgeregt.
Ja, entweder so oder man staut ganz, ganz viel an, weil man die Kommunikation dann irgendwann vernachlässigt, ja, weil man denkt, es ändert sich sowieso nichts. Und dann irgendwann knallt die Bombe und dann stehst du vor einem Trümmerhaufen Beziehung und kannst es gar nicht mehr retten, das Ding, weil es ist dann ein sinkendes Schiff. Und dann sagst du, wo soll ich da anfangen? Wir haben 20 Probleme, ich habe da keinen Bock drauf, weg.
Und es gab ja schon Momente, wo wir dann auch gesagt haben, oh nee, jetzt ich kann da auch nicht mehr viel zu sagen, es tut mir leid. Oder oder wir uns irgendwann auch im Kreis gedreht haben und dann war es auch in Ordnung. Also ich glaube, wie würdest du das denn handhaben, weil du jetzt so gefragt hast, als würde das bei dir komplett konträr sein als von mir?
Nee, das war einfach nur eine allgemeine Frage, wie du das handhaben möchtest oder wie es ist bei dir.
Und bei dir?
Ja, ich finde es ein bisschen schwierig. Klar, wenn es mich wirklich sehr stört und mich verletzt, dann würde ich es auch häufiger ansprechen, aber auf lange Frist gesehen würde ich einfach versuchen, damit umgehen zu lernen. Ich würde versuchen wollen, einfach zu wissen, wie ich damit umgehe. Weil ich glaube, es bringt dir zum Beispiel nicht sehr, sehr viel, wenn ich beim 100. Mal das Gleiche anspreche und du sagst, ja, es tut mir leid, aber ich bin so.
Nein, nein, nein. Da muss ich auch nochmal differenzieren, dass mir auch wichtig ist. Und da hatten wir auch genug Gespräche, dass wir auch gesagt haben, okay, wie wollen wir weiter verfahren? Also ich könnte das jetzt nicht irgendwie 10 Jahre noch so durchmachen, wenn das so bleibt. Und da haben wir beide gemerkt, dass es für beide Aufgaben gibt, die zu bewältigen sind, wo du selber gesagt hast, ja stimmt, also ich könnte mich da auch anders verhalten oder mich zurückhalten bei den Äußerungen oder sonst was. Und ich auch gesagt habe, ja stimmt, vielleicht brauche ich auch nicht so ein Drama machen, sondern gib dir dann einen Knutsch und fertig ist die Kiste. Aber das ist mir schon wichtig, weil es wird dir auch nichts bringen, wie du gerade gesagt hast, wenn ich jedes Mal zu dir komme und sage, also das hat mich jetzt verletzt. Aber du bist ja, wie du bist und ich bin, wie ich bin. Aber ich wollte dir nur kurz sagen, das hat mich verletzt.
Ich glaube, da muss man einfach eher so ein bisschen der Macher sein.
Lösungsorientiert.
Und eine Handlung, ja. Da muss man wirklich gucken, was kann man effektiv bewirken und verändern. Da braucht man nicht die ganze Zeit drüber reden, sondern da muss, glaube ich, jeder in seine eigene Nase fassen vielleicht auch.
Ja, finde ich gut.
Und vor allem Kompromisse muss man ja da finden.
Und da sind wir beim nächsten Thema, Kompromisse und Ehrlichkeit.
Ja, also ich fand das so ein bisschen die Hauptleitfrage bei dem Thema ist ja, ob ich jetzt die ganze Zeit Kompromisse thematisiere oder ob ich einfach endlich mal anfange, was zu machen. Und was sind Problematiken von den beiden Sachen? Wenn ich immer nur über Kompromisse rede und wenn ich einfach die Kompromisse angehe.
Mhm.
Ich würde mal anfangen, was ist eine Problematik, wenn ich einfach so handle? Könnte natürlich passieren, dass ich...
Das hört sich an, als wärst du gerade bei einer Prüfung für ein Jurastudium. Also ich habe jetzt Fall A.
Ich fange einfach mal an. Nee, da würde ich sagen, also wenn uns auffällt, wir haben eine Problematik und wir wollen dafür einen Kompromiss finden. Und ich fange einfach an, so zu handeln, als hätten wir einen Kompromiss gefunden. Dann weißt du ja vielleicht gar nicht, dass das, was ich gerade mache, schon ein Kompromiss für mich ist.
Ja.
Ist natürlich blöd. Also in dem Szenario fehlt eine Kommunikation offensichtlich, oder?
Ja, Frau Richterin. Ja, ich finde, Kompromisse gibt es überall. Also das sind schon Kleinigkeiten, wenn wir am Wochenende...
Eigentlich ist eine Beziehung ein Kompromiss.
Ja, mein Vater hat das so schön gesagt, jetzt am Wochenende, als wir da waren, hat er gesagt, jede Beziehung beruht auf Kompromisse. Es gibt immer Kompromisse. Und das sind kleine Kompromisse, wo du mich gerade unterbrochen hast. Wenn ich am Wochenende, weiß ich nicht, lieber dahin will und du dahin. Und weißt du, das sind Mini-Kompromisse, aber bis hin zu großen Kompromissen, dass zum Beispiel deine Katze hier mit einziehen musste, weil sonst hätte ich dich nicht behalten können.
Mhm.
Und ich finde, man muss aber an Kompromissen, weil ich glaube, wenn man Kompromisse ausspricht, also das Wort, dann denkt man immer, mir wird was genommen. Mir wird ein Stück Freiheit von mir selbst genommen. Mhm. Aber Kompromiss kann ja auch ein Gewinn sein. Also ich finde, man oder auch ein Gewinn des Partners sein. Also ich finde, man ist da sehr egoistisch und denkt immer nur, ja, das ist ja total freiheitsberaubend.
Was man verliert. Ich glaube, es geht da immer, was muss ich dir abgeben, damit du glücklich bist? Nee, eigentlich geben ja beide, also beide das Ziel eines Kompromisses ist ja, dass beide Parteien etwas abgeben und beide gewinnen dadurch etwas. Und alles andere darf man nicht als Kompromiss ansehen, denke ich.
Und das überschneidet sich aber auch ein bisschen mit der Streitkultur. Ich finde, in einer Beziehung muss man lernen, dass es nicht um Recht haben geht. Also viele Streits sind darauf aus, dass man Recht haben will. Also in sämtlichen Belangen, aber mal zu beruhen, also sich darauf zu beruhen, dass man dem Partner doch gar nichts, also nichts Böses will. Mhm. Und auch auf der anderen Seite, aber warum will man immer auf dieses Recht beharren? Das finde ich so krass.
Ja, ich glaube, weil man in Beziehungen ganz oft auf so einen Machtkampf, also man verfällt in so einen Machtkampf.
Aber das ist doch total bescheuert, weil man muss als Team agieren.
Ja, aber automatisch, glaube ich, geht es einem dann immer darum, sich zu vergleichen und sich manchmal auch zu profilieren.
Ja, ich hatte
das. Du möchtest, glaube ich, nicht in allem schlecht wegkommen. Also eine Beziehung würde wahrscheinlich nicht gut laufen, wenn eine Person alles total gut kann und du hast das Gefühl, du kannst gar nichts.
Ja, ich hatte das nämlich letztens gelesen und dachte, stimmt, es geht in vielen Streitpunkten oder auch Kompromisssachen können ja auch zu einem Streit führen, immer um Rechthaberei. Und eigentlich, wenn man das mal umkehrt und sagt, nee, wie können wir jetzt als Team funktionieren, dann finde ich, lösen sich auch manche Streits, weil irgendwann verhängt man sich in so einem Streit und ist in so einem Teufelskreis, dass man immer nur, ja, aber ich denke so und du denkst so und bla bla bla. Aber wenn man irgendwann so sagt, was wollen wir denn als Ziel? Was ist denn unser Ziel jetzt hier? Dann, glaube ich, löst man sich von diesem, nein, aber ich denke so und du denkst so und bla bla bla.
Ja, man beharrt so auf seinen Meinungen oder auf seine eigenen Meinung, dass man gar nicht mehr, ich glaube, manchmal verliert man sogar im Streit den Bezug dazu, was eigentlich ausschlaggebend war.
Ja. Ey, wir sind hier voll im Streitding, ne?
Ja, so ein bisschen. Ich finde, wir haben ein ganz gutes Beispiel mal gehabt. Was so Thema Kommunikation, Thema Handlung, Thema Kompromiss finden.
Ehrlichkeit.
Und zwar war es ja am Anfang so, dass ich ganz, ganz häufig, ich war zu dir zu Hause super lieb und hier war eine Harmonie, Wahnsinn, will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Und wenn wir draußen waren, bei Freunden von mir oder von dir, dann habe ich sehr, sehr oft Scherze auf deine Kosten gemacht.
Ja.
Und das war ja eine große Problematik für uns am Anfang. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel. Da haben wir uns schon oft im Kreis geredet. Du hast dir das mal gesagt, Emmy, es verletzt mich, das geht so nicht. Und ich habe immer gesagt, Lisa, ich weiß, aber ich bin so.
Ja.
Und
das meinte ich vorhin auch so ein bisschen, genau das Thema. Ich wusste nicht, ob ich es ansprechen soll, aber
und wir haben da einfach, wir wussten nicht, wie wir da weiterverfahren sollen. Du hast es immer wieder angesprochen und ich habe immer wieder gesagt, keine Ahnung, es funktioniert nicht. Aber mittlerweile haben wir ja eigentlich schon doch einen ganz guten Kompromiss gefunden, weil das ist auch eigentlich eine Verhaltensweise, die
willst du auch gar
die
nicht
will
haben.
Ich gar nicht haben. Und ich gebe da nichts von mir ab. Es ist ja okay, wenn ich einen Scherz an diesem Abend auf Kosten von dir mache. Die andere Zeit kann ich einfach irgendwas anderes erzählen. Aber es ist ja einfach unfair, dich so runterzuziehen, damit ich glücklich bin.
Aber genauso habe ich ja auch für mich festgestellt, dass, weil mir ging es ja auch viel um Aufmerksamkeit. Also einmal, du machst Scherze auf Kosten von mir, aber ich bekomme auch nicht die volle Aufmerksamkeit, sondern genau das Gegenteil. Mhm. Und da hast du ja auch mal gut gesagt, so, ja, dann hol dir das doch. Also ich bin ja deine Partnerin. Also dann hol dir einen Knutsch oder sprich mit mir oder so. Mhm. Weil ich habe mich ja dann eher jetzt metaphorisch einsam in der Ecke gestellt, wie ein kleines, bockiges Kind und gesagt, nee, hier wird nicht mit mir gespielt. Und das, finde ich halt, hat mir auch nochmal die Augen geöffnet. Ja, natürlich. Woher soll denn Emmy an dem Abend wissen, dass ich mich gerade nicht von ihr wahrgenommen fühle, wenn ich mich auch nicht zeige, quasi? Blöd gesagt, aber war ja teilweise so, dass ich mich dann eher ausgeklingt habe und du hast da deinen Arm gehabt und ich war eher so, ja, das war ja ganz toll, nach den ersten 10 Minuten hast du es eigentlich schon wieder verkackt, Emmy. Ja, so. Mhm. Aber ich glaube, da haben wir beide, und das meinte ich ja vorhin mit, wir beide haben uns das zu Herzen genommen und wir beide wollten halt auch eine Lösung finden. Und da ging es nicht um Recht, sondern wir haben gesehen, da ist ein Problem und wir beide müssen uns an der Nase packen und sagen, wir, da muss es doch was geben, wo wir dran arbeiten können. Und bei mir war es halt dieses Dramahafte und nicht immer gleich auf 100 hochpreschen. Und bei dir war es halt mal ein bisschen zurücknehmen und nicht so viele Scherze machen. Ja, und ich habe auch noch...
Meinst du, man hat das jetzt verstanden, was wir meinten?
Ich glaube schon.
Okay.
Und ich wollte noch sagen zu Kompromisse und auch dieses Beziehung ist Arbeit, das übertragbar auf die Beziehung, finde ich immer den Satz ganz toll. Liebe ist ein Verb, man muss es tun. Es ist, ja, es klingt banal, aber nur weil du in einer Beziehung bist, heißt es nicht, dass... Ja, dass jetzt alles rosig läuft, nur weil man sich liebt. Sondern du musst halt auch aktiv lieben.
Ja.
Nochmal zur Theorie und Praxis.
Es klang jetzt schon wieder ein All in All.
Ja, ich finde, wir sollten jetzt auch langsam bei 45 Minuten, sollten wir langsam in
wir sind
All in All kommen.
Zu Ende.
All in All.
Ja, Lisa.
Ich habe ein Zitat mitgebracht, ganz klar.
Schön, haus raus.
Die Theorie ist nicht die Wurzel, sondern die Blüte der Praxis.
Oh.
Toll, oder?
Ja.
Damit gebe ich ab an Emse Bremse.
Da kann ich ja jetzt wirklich nicht mithalten.
Kannst du nie beim All in All.
Ja, ich bin dann immer so ein kleiner Laberbär. Ich wollte mir eigentlich schon was vorüberlegen, aber ich wusste nicht, wo uns die Reise hier hinführen wird. Deswegen würde ich einfach, ja, was sage ich da, Lisa? Hast du noch für mich ein All in All? Ich bin heute ein bisschen kraftlos. Es ist auch wahnsinnig heiß in dieser Wohnung. Ich glaube, ich bin richtig am Sweaten.
Ja, dann nimm doch, Lieben ist ein Wert, man muss es tun.
Kommunikation und Handlungen sollten sich die Waage halten.
Ja. Und während wir auf dem Floß chillen in der Sonne und unseren Pelz braun
zieht
werden
euch
lassen,
die Folge rein.
Zieht euch die Folge rein, denn heute ist Drahtseilakt. Tag.
Tag.
Und yeah. Damit sagen wir bis nächste Woche.
Tschüss. Bye bye.
Ich glaube, wir haben es.